Sie hören SWR 2 am Morgen. Nach der Wende wurde auch das öffentlich. Einige Mitglieder der RAF, der Roten Armee-Fraktion, konnten in den 70er und vor allem den 80er Jahren untertauchen. Mit Hilfe der Stasi begannen sie ein neues Leben in der DDR. Das ist eine bekannte deutsch-deutsche Geschichte. Kaum bekannt ist allerdings, dass die Stasi auch westdeutschen Neonazis unter die Arme griff. Dass es konspirative Treffen und vielleicht ja eine systematische Zusammenarbeit zwischen DDR-Agenten und Rechtsterroristen in Westdeutschland gab. Über das Thema hat der Journalist Andreas Förster ein Buch geschrieben, Zielobjekt Rechts heißt es. Herr Förster, wie sah denn diese Unterstützung westdeutscher Neonazis durch die Staatssicherheit der DDR konkret aus?
Ja, von Unterstützung kann man eigentlich nicht so recht sprechen. Es ging vor allen Dingen der Stasi darum, Informationen über diese Gruppen zu erhalten, mitzubekommen. Wer ist in diesen Gruppen drin? Was planen die möglicherweise Anschläge auf die innerdeutsche Grenze oder sogar auf Repräsentanten oder auf Einrichtungen in der DDR? Welche Kontakte gibt es zu Neonazis in der DDR? Man hatte ja tatsächlich in der DDR auch gerade unter Jugendlichen ein großes Problem mit rechten Jugendlichen. Das waren so die Sorgen. Man hat, anders als bei der RAF, sehr darauf geachtet, nicht in Kooperation irgendwie zu treten mit diesen Neonazis, weil da natürlich der Propagandaeffekt dermaßen negativ gewesen wäre, wenn das rausgekommen wäre. Deswegen hat man immer versucht, doch eine gewisse Distanz zu den Leuten zu halten, gleichwohl sie aber so weit wie möglich aufzuklären.
Sie haben jetzt gesagt, es gab keine Kooperation. Dennoch hat zum Beispiel die Staatssicherheit der DDR einem westdeutschen Neonazi zur Flucht verholfen in die DDR, nämlich Udo Albrecht. Warum ist der Fall so bemerkenswert?
Ja, der Fall ist schon allein durch die Person Udo Albrecht so bemerkenswert. Udo Albrecht hat erst versucht, in der Bundesrepublik rechtsterroristische Gruppen aufzubauen. Dann hat er sich im Libanonkrieg der El-Fatah angeschlossen, den Palästinensern, also hat dort gekämpft gegen die Israelis. Ist dann wieder nach Deutschland zurück, ist dann in der Bundesrepublik festgenommen worden, hat sich dann möglicherweise auch mit dem BND eingelassen. Aber er hat vor allen Dingen eine Gelegenheit genutzt, eines Haftausfluges sozusagen, weil er dort den Ermittlungsbehörden ein angebliches Waffenversteck in der Nähe der deutschen Grenze zeigen wollte und hat diese Gelegenheit genutzt und ist dann durch den Zaun, durch die innerdeutsche Grenze in die DDR entwichen. Die Stasi war ziemlich überrascht, dass ihnen dieser Udo Albrecht so in den Schoß fiel, aber sie haben ihn natürlich dann ausgepresst, haben sein ganzes Wissen abgesaugt, was er hatte über die westdeutschen Neonazis, hat ihm dann allerdings auch geholfen, weiter zu reisen, wieder in den Nahen Osten zu den Palästinensern. Die Stasi, DDR war, glaube ich, ganz froh, dass er den los war, weil ihm war auch nicht so richtig klar, was führt er eigentlich im Schilde, mit welchen Geheimdiensten ist der verbandelt. Einen ähnlichen Fall gab es übrigens ein paar Jahre später mit Ottfried Hepp. Das war auch ein Rechtsterroristen, Westdeutscher, der dann über die DDR auch geflohen ist in den Nahen Osten. Also in diesen beiden Fällen, da haben Sie recht, da kann man durchaus von einer Unterstützung westdeutscher Rechtsterroristen sprechen.
Aber das ist doch schon eine ganz bemerkenswerte Sache. Das heißt, die DDR unterstützt westdeutsche Neonazis bei ihren antisemitischen, antizionistischen, anti-israelischen Aktionen im Nahen Osten. Das Selbstbild der DDR war ja immer sozusagen ein antifaschistisches Bollwerk zu sein. Müssen wir da die Geschichte jetzt umschreiben und wirklich auch konstatieren, dass die DDR auch ein antisemitischer Staat war?
Na, so weit würde ich nicht gehen. Es hat sicherlich natürlich in den 50er Jahren durchaus auch Antisemitismus gegeben, auch spürbaren Antisemitismus in der DDR. In den 60er Jahren wechselte das dann doch mehr zu einem, ich sag mal, Antizionismus. Also man hat schon die Palästinenser unterstützt, man hat auch den zionistischen Staat Israel bekämpft, propagandistisch auch bekämpft. In den 80er Jahren wandelte sich dann dieses Bild doch deutlich. Honecker träumte von einem Besuch in den USA und von einer Anerkennung der DDR durch Israel. Es gab Geheimverhandlungen bis 89, aber das musste eben politisch abgesichert sein, dass man sich nicht mehr zu sehr einlässt mit antisemitischen Straftätern.
Wie war denn da die Perspektive der westdeutschen Neonazis auf die DDR? Neonazis in Westdeutschland haben sich natürlich als stramm antikommunistisch verstanden, aber war da vielleicht für manche die DDR der deutschere Staat?
Das ohne Zweifel, das sagten die auch ganz klar. Aber sie sagten auch gleichzeitig, die DDR, das ist eben ein Staat von Recht und Ordnung, Law and Order, so wie wir uns eben einen deutschen Staat vorstellen wollen. Da gibt es starke Sicherheitsbehörden und jede Abweichung von der Norm wird dort verfolgt. Das hat den Nazis natürlich gefallen.
Sie haben jetzt sozusagen diese Kontakte zwischen westdeutschen Neonazis und der Stasi herausbekommen über die Stasi-Akten. Gibt denn vielleicht sozusagen dieser andere Blick auf die DDR und die Neonazis auch die Möglichkeit, vielleicht mehr herauszubekommen, wie die Neonazi-Szene im Westen, also zum Beispiel durch den deutschen Inlandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz, unterstützt wurde?
Ja, auf jeden Fall. Also die Stasi hatte natürlich immer auch einen Blick drauf, inwieweit der Verfassungsschutz, auch der BND, obwohl es beim Fall des BND eher gering war, da ging es dann immer um die internationalen Verbindungen von Rechtsextremisten. Insbesondere ging es aber der Stasi darum herauszufinden, wie ist der Verfassungsschutz in dieser rechten Szene aktiv. Es gibt tatsächlich dann auch einen Bericht von 1988, einen Stasi-Bericht, und da ist die Rede davon, dass man also 17 V-Leute des Verfassungsschutzes in der rechten Szene identifiziert hat und bei weiteren über 20 hat man einen konkreten Verdacht, der noch nicht bestätigt ist. Also die Stasi hatte sehr genau darauf geschaut, wie arbeitet der Verfassungsschutz in dieser Szene, wen unterstützt er, mit wem arbeitet der Verfassungsschutz zusammen, wo fördert der Verfassungsschutz möglicherweise auch gewisse Entwicklungen und gewisse Projekte in der rechtsextremen Szene. So abwegig ist das nicht. Das hat ja das Beispiel NSU bewiesen. Das ist ja sehr viel bekannt geworden, wie der Verfassungsschutz Eingriff in bestimmte Entwicklungen und Organisationsentwicklungen innerhalb der rechten Szene.
Wie viel Sprengstoff, glauben Sie, steckt da noch in den Stasi-Akten? Gerade Zusammenarbeit, Rechtsterrorismus und deutsche Geheimdienste, westdeutsche Geheimdienste?
Also ich weiß nur, dass es ein umfangreicher Bestand an Akten ist. Mehr Sprengstoff dürften allerdings auch die Akten des Verfassungsschutzes bergen in dieser Frage. Da wäre es natürlich auch interessant, wenn diese Akten einmal offengelegt werden oder zumindest Historikern die Möglichkeit gegeben wird, diese Akten aufzuarbeiten. Und dann könnte man ein sehr interessantes und genaues, wissenschaftlich fundiertes Bild haben, wie die Geheimdienste mit extremistischen Organisationen und Personen in der Vergangenheit umgegangen sind.
Der Journalist Andreas Förster, er hat die Zusammenarbeit der DDR-Staatssicherheit mit der westdeutschen Neonazi-Szene untersucht und ein Buch geschrieben. Zielobjekt rechts heißt es. Herr Förster, besten Dank für das Gespräch.
Bitteschön.